Guten Abend am vierten Dienstag im Monat. Da ist es Zeit für das Penta-Radio und deswegen ist hier auf der Leitung der Chaos Computer Club Dresden mit
Honky, mir
und mit dem Simon. Und heute soll es um das Thema gehen Cambridge Analytica. Das habt ihr vielleicht schon in den letzten Tagen mal gehört, dass die irgendwelche Daten von Facebook ausgewertet haben und so Sachen. Und da wollen wir mal sozusagen den Stand des Wissens zusammenkehren, der sich ja sicherlich noch ändern wird, sagen wir mal so. Aber vorher hätten wir eine kleine Bitte für die Leute, die vielleicht versucht haben, die letzte Februar-Sendung als Podcast zu hören. Die haben festgestellt, dass es die immer noch nicht gibt. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie geschlampt haben, die zu schneiden und zu veröffentlichen, sondern daran, dass wir ein kleines technisches Problem hatten und wir deswegen diese Sendung offensichtlich nur live gesendet haben und es von unserer Seite keinerlei Aufzeichnung davon gibt. Von daher, wenn die aus Versehen jemand aufgezeichnet haben sollte und noch ein Backup davon haben sollte, würden wir uns super freuen, wenn ihr euch entweder an honky@c3d2.de oder an c3d2@lists.c3d2.de mit einer Mail wenden würdet. Und dann könnten wir daraus auch noch einen Podcast basteln. Wenn nicht, müssen wir das Thema demnächst nochmal erzählen.
Genau, und mit dieser kleinen Erinnerung, dass ihr immer eure Backups machen solltet und dass Backups nur funktionieren, wenn man da auch wirklich schon mal reingeguckt hat, wenn man die Daten braucht, würde ich euch kurz in eine kleine Musik entlassen und dann fangen wir mit der Thematik an. Bis gleich. Und da sind wir schon wieder zurück. Genau. Und da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen zum Chaos Radio, zum Penta Radio. Das habe ich uns fast zu hoch gescheffelt. Herzlich willkommen zum Penta Radio. Es geht um Cambridge Analytica und der Einordnung der Geschehnisse, die durch die Medien gewandelt ist in den letzten Tagen. Wir wollen einfach mal schauen, was wir zusammentragen konnten aus der Sicht des wohlüberlegten, eine Woche später medieninteressierten Menschen. Und ein guter Einstiegspunkt, würde ich sagen, ist die Erkenntnis von einem gewissen Herrn Kosinski, der ein Professor an der Stanford University of Undergraduate School of Business ist, ein Computational Psychologist und ein Big Data Scientist, also zu Deutsch ein Professor, der sich mit der Betriebswissenschaft beschäftigt, der mit berechenbarer Psychologie sich beschäftigt und sich mit Big Data auskennt, was auch immer das genau ist. Und dieser hat im Jahre 2012 den Nachweis erbracht, dass man durch nur durchschnittlich 68 Facebook-Likes bestimmte Eigenschaften eines Nutzers vorhersagen kann. Ein Beispiel dafür ist, Simon?
Zum Beispiel kann man angeblich mit 95%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welche Hautfarbe der Facebook-Nutzer hat.
Und hat dabei eine Trefferwahrscheinlichkeit von 95%, muss man sagen. Zumindest stand das in seinem Paper so. Also, ja? Hast du schon gesagt? Was guckst du mich so an? Okay, was sei. Man kann auch vorhersagen, ob er homosexuell ist und das mit einer 88%igen Wahrscheinlichkeit.
Oder man kann unterscheiden, welche Partei er denn wählt, zumindest bei den beiden amerikanischen Parteien, nämlich ungefähr, ob jemand Demokrat oder Republikaner ist, ebenso mit 85%.
Das Ganze hört dann natürlich nicht auf, auch wenn wir jetzt mit den Prozentzahlen aufhören. Man kann herausfinden, wie intelligent jemand ist, welcher Religion er zugehört, ob er Alkohol oder Zigaretten konsumiert, ob er Drogen konsumiert, ob seine Eltern sich bevor seinem 21. Lebensjahr geschieden haben oder nicht. Und solche Sachen sind gruselig.
Ja, die hat Kosinski damals aus, wie schon gesagt, Facebook-Links extrahiert. Und an dem Tag, als er die veröffentlicht hat, erhielt er angeblich zwei Anrufe. Einen mit einer Klagedrohung und einen mit einem Stellenangebot. Beide von Facebook.
Damit sieht man auch, wie kontrovers diese Debatte allein schon für Leute ist, die sich damit auch wissenschaftlich beschäftigen. Aber viel, viel wichtiger ist, wo diese Daten hergekommen sind und wer quasi dafür verantwortlich ist, dass ein Professor aus Cambridge, also beziehungsweise damals war er, glaube ich, noch gar nicht Professor, oder? Ich glaube, jedenfalls war er in Cambridge tätig und hat sich mit Psychologie beschäftigt, beziehungsweise mit Psychometrik. Hat da genauer genommen an dem Ocean-Modell gearbeitet. Das ist ein Modell, was ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört habt. Simon kann das, glaube ich, besser erklären als ich.
Genau. Die Idee dabei ist es, sozusagen die Persönlichkeit von jemandem anhand von 5 Parametern einzuschätzen, manchmal auch Big Five genannt. Und das ist zum Beispiel die Offenheit für Erfahrung oder auch Aufgeschlossenheit, die Gewissenhaftigkeit oder auch der Perfektionismus, die Extraversion oder auch Geselligkeit, die Verträglichkeit in Bezug auf Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie und die Neurozität bzw. sowas wie emotionale Labilität und Verletzlichkeit. Wenn man sowas vorhersagen will, muss man da in der Regel darf man da so einen Fragebogen machen mit vielleicht so, sagen wir, knapp 50 Fragen oder so. Und anhand dessen kann man dann diese 5 Merkmale auf typischerweise einer Skala von irgendwie 5 bis -5 oder so einschätzen. Genau.
Genau. Und anhand dieser 5 Zahlen kann man Menschen ziemlich gut kategorisieren und einschätzen und Entscheidungen über ihren Zustand, ihre Neigungen, über ihre Wünsche, über ihre Art. Also man kann ziemlich viel über einen Menschen sagen, wenn man diese 5 Zahlen von ihm kennt. Und diese 5 Zahlen hat Kosinski 2012 über eine App eingesammelt, nämlich über die App My Personality, wo Leute einen Fragenkatalog beantwortet haben, ganz klassisch, und daraufhin die Einschätzung angezeigt bekommen haben. In diesem Moment hat aber nicht nur der Nutzer die Daten angezeigt bekommen, sondern auch Kosinski hat die sich gesammelt und als Grundlage für seine Forschungen benutzt. Gut, Kosinski war das dann zu diesem Punkt auch gewahr geworden, dass diese Daten eine ziemlich mächtige Sache sind. Spätestens dann, als ein weiterer aus seinem Institut auf ihn zukam, mit so einer relativ dubiosen Angebot, sowas wie, wäre doch schön, wenn wir mit diesen Daten noch andere Sachen machen könnten und ich hätte da einen Geldgeber, ich möchte aber nicht genau sagen, wer, der wäre doch fürs Institut nicht ganz so schlecht. Und dieser Mensch hieß Alexandra Kogan oder Sascha Kogan. Und Kogan war zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, ein Student oder ein Mitarbeiter des Instituts, der als das dann, als Kosinski diesen Menschen dann bei seinem Chef gemeldet hat, wurde Kogan unruhig, weil nämlich dann Diskussion losging, wie man sich mit Geldgebern verhält, mit äußeren Geldgebern, gerade mit welchen, die viel Geld geben wollen. Und Cambridge, was wir jetzt noch nicht so richtig gesagt haben, dass es sich nämlich um die Universität Cambridge in London, also in England gehandelt hat, verzeih. Und jedenfalls, als die Diskussion dann zu heiß wurde, ist dieser Herr Kogan nach Singapur gezogen, hat sich also quasi verdrückt, hat dort dann geheiratet und nannte sich ab diesem Punkt Dr. Spectre, was wir einfach eine schöne Seiteninformation fanden, die wir nicht überall gelesen haben. Also dieser Mensch war irgendwie schon ein bisschen komisch. Kosinski wechselte dann zu diesem Zeitpunkt quasi auch aus dem Institut, aber nicht nach Singapur, sondern an die Stanford University. Und seitdem berichtet er oder forscht er und berichtet über die Gefährlichkeit von Big Data, gerade in dem Thema Microtargeting und Wahlbeeinflussung und all den Sachen, die wir gleich noch im Rahmen von Cambridge Analytica zusammen uns anschauen werden. Wollen wir mit dieser Information in die nächste Musik gehen? Und ja, dann direkt
machen wir
über
noch
den...
eine kleine Musikpause.
Gut, und dann gehen wir direkt rein in die Thematik, was ist Cambridge Analytica eigentlich? Bleibt dran. Bis gleich. Thank you.
Also, nun kommen wir zur Geschichte von Cambridge Analytica. Wie der Name schon nahelegt, beginnt die Geschichte tatsächlich in Cambridge, also nordöstlich von London, wo sich die, ich glaube, drittälteste Universität Europas oder so ähnlich befindet, nach Bologna und Oxford, beziehungsweise die zweitbekannteste in England oder so ähnlich.
Gegründet wurde sie im Jahr 1209, das also geht stark auf die 1000 Jahre zu.
Genau. Und dort hatte ja auch Herr Kosinski seine Forschung begonnen und dort gründete sich dann im Jahr 2012/13 ein weiteres Unternehmen der SCL Group mit dem Namen Cambridge Analytica zur Datenbankanalyse.
Wobei die Gründung eher nur namentlich angelehnt ist wo die Gründung nur namentlich angelehnt ist an Cambridge, weil eigentlich wurde das in New York gegründet und ich bin ein bisschen irritiert.
Ach ja, hallo, hier bin ich. Ich bin der Honky. Der Name ist nur angelehnt an die Stadt Cambridge und zwar wurde das Unternehmen meines Wissens nach in Amerika gegründet und hat seinen Ursprung nur, wie wir bereits gesagt haben, mit Kosinski in Cambridge. Das heißt, die SCL Group ist selbst ein amerikanisches Unternehmen. Und die SCL Group ist auch nicht richtig der Gründer, denn als Hauptgründer zählen drei Mitglieder, die zum Teil aus der SCL Group kommen. Ein sehr bekanntes Mitglied dieser Gruppe ist Steve Bannon. Steve Bannon hat man schon mal gehört. Also Jan Böhmermann zum Beispiel hat sich darüber sehr erkenntlich gezeigt und hat Lieder über ihn komponiert. Aber Steve Bannon ist einer der Wahlkampfberater gewesen von Donald Trump. Er ist Vizepräsident von Cambridge Analytica. Er ist US-amerikanischer Publizist. Er hat für Breitband News geschrieben. Er ist Filmproduzent und war halt, wie gesagt, schon lange Zeit politischer Berater. Er leitete von 2012 bis 2016 und dann nochmal 2017 das Cambridge Analytica. Ah nee, Breitband News hat er da bis dahin geleitet. Und
direkt war dann zwischen 2016 und August 2017 Berater von Donald Trump im Weißen Haus. Also beziehungsweise dann ab Januar 2017 im Weißen Haus, davor eben im Wahlkampf.
Genau. Damit haben wir einen der drei bekannten Gründer von Cambridge Analytica. Ein weiterer ist der amerikanische und rechtskonservative Multimilliardär mit dem Namen Robert Mercer, der Hauptfinanzier ist dieses Unternehmens. Er ist nicht nur Multimillionär, sondern auch noch Informatiker und erfolgreicher Hedgefondsmanager. Er war bei der Präsidentschaftswahl 2016 einer der wichtigsten Unterstützer von Donald Trump und auch einer der größten Unterstützer seines größten Konkurrenten Ted Cruz. Also dieser Mann ist Republikaner durch und durch, beziehungsweise unterstützt er die Republikaner mit Geld, damit diese die rechtskonservativen Ansichten, die er hat, durchsetzen.
Okay. Dann haben wir diese beiden Personen, aber diese beiden Personen waren lange Zeit eher ein bisschen im Hintergrund, weil die haben ja politische Ämter wahrgenommen und so. Und deswegen war sozusagen die sichtbare Person bei Cambridge Analytica war eher Alexander Nix, der einer der Direktoren von SCL war und dann die Leitung von Cambridge Analytica übernahm.
Genau, dieser wurde 1975 geboren, ist also zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 42 Jahre alt. Er hat das Eton College in Großbritannien besucht, studierte an der Universität of Manchester Kunstgeschichte und ist so, ja, wie man sich den Prototyp eines reichen Schnösels vorstellt, blonde gewellte Haare nach hinten, Designerbrille, Maßanzug, steht auf Bühnen und redet über Cambridge Analytica. Zumindest tat er das bis zum 20. März, wo er als CEO abgesägt worden ist. Der große Slogan, hinter dem Cambridge Analytica steht, ist Data drives all we do, oder zu Deutsch, Daten treiben alles an, was wir tun. So kann man also auch quasi die Unternehmensphilosophie verstehen. Daten sind wichtig, weil mit Daten kann man nachvollziehen und voraussagen, was Menschen tun. Und ganz eng verknüpft damit ist die Arbeit der Psychometriker. Psychometriker sind Psychologen, die versuchen, Verhalten psychologisch zu messen sozusagen. Dies ist eines der Fachgebiete des Instituts von Kosinski gewesen in Cambridge und auch daher kommt dann der ursprüngliche Name.
Genau, und da ein so psychometrisches Modell ist eben dieses Oceans-Modell, was wir vorhin gerade schon kurz beschrieben haben.
Genau, und Kogan war einer der Mitarbeiter von SCL oder von Cambridge Analytica und ist dann halt aufmerksam geworden auf die Arbeit von Kinski und hat das dann als Hauptgeschäftsfeld für Cambridge Analytica wahrgenommen oder vorgeschlagen und so ist dann die ganze Sache ins Rollen gekommen. Eine Sache noch kurz zur SCL Group. Die SCL Group ist die Strategic Communication Laboratories Group, ist ein britisch-amerikanisches Unternehmen für Verhaltensforschung und strategische Kommunikation. Das ist auch schon ein bisschen älter als Cambridge Analytica. Und im Auftrag der britischen Regierung befassten die sich zuallererst 1993 mit pakistanischen Dschihadisten und unterstützten die USA bei militärischen Aufklärungen im Iran und Libyen und in Syrien. Also das ist quasi eine Art, ja, man möchte es nicht sagen, aber privater Geheimdienst, also eine Informationsauswertefirma für durchaus relevante politische Themen und das halt schon seit 1993. Und gerade Alexander Nix kam halt bereits aus dieser SCL Group und hat dort angefangen zu arbeiten und hat dann daraus hervorgehend Cambridge Analytica gegründet und auch teilweise Mitarbeiter übernommen. Also man sagte immer, SCL ist so der Rapper rundherum und alle arbeiten aber letztendlich bei Cambridge Analytica. Also die Gruppe hatte nicht wirklich viel mehr rundherum. Zumindest war das, wie ich das wahrgenommen habe, als ich das heute recherchiert habe.
Ja, das mit den privaten Datengeheimdiensten, das ist ja an sich auch nichts gänzlich Neues. Da gab es ja zum Beispiel auch schon mal den Fall der Stratford Leaks, wo eben die, sag ich mal, Nachrichtenteile der Stratford Gruppe, die im Prinzip auch so ein Geheimdienst-Datenanalyseunternehmen ist, bei WikiLeaks geleakt wurden oder beziehungsweise wenn ich mir gerade nicht ganz sicher bin, eigentlich nicht die eigentlichen Inhalte von Stratford, aber sozusagen alle Kunden, die da so Informationen von Stratford bezogen haben.
Wenn bei Cambridge Analytica alles weitergelaufen wäre, wie wir es bis jetzt beschrieben haben, wäre es wahrscheinlich nicht so groß in der Presse gewesen. Es kam aber dennoch dann zu dem Fall, dass im März 2018, also quasi zum Monat dieser Ausstrahlung des Penta-Radios, ein Whistleblower mit dem Namen Christopher Wiley sich zu Wort gemeldet hat. Dieser war der Director of Research at Cambridge Analytica, das heißt, er hat dort gearbeitet. In den Medien sieht man den ab und zu mal als, ich glaube, pinkfarbenen jungen Menschen, der ausgiebig Interviews darüber gibt, was wir bis jetzt quasi über Cambridge Analytica erzählt haben. Dieser hat seine ersten Informationen gegenüber den Guardian geäußert, der das dann auch publiziert hat. Er selber hat einen ziemlich interessanten Werdegang, also er ist aus persönlichen Gründen dann mit 16 aus der Schule ausgeschieden, schon relativ zeitig, ohne dass er einen Abschluss hatte. Hat dann in der Politik gearbeitet, hat sich also in der Politik, der kanadischen Politik gearbeitet, hat sich dann selber das Programmieren beigebracht, bis er 19 war. Und mit dem Alter von 20 hat er dann in der London School of Economics angefangen zu studieren und landete dann im Anschluss halt bei Cambridge Analytica. Also ein ganz interessanter Werdegang, wie man ohne Schulabschluss und ohne Abitur trotzdem dann in solchen Umgebungen landet, weil das sind ja dann schon Forschung und
sehr. Normalerweise ist das Studium an der London School of Economics, glaube ich, nicht sonderlich günstig.
Ja, irgendwie hat er sich, ich weiß, wie er sich's leisten hatte können. Und zwar der Grund, dass er mit 16 ausgeschieden ist, war ein abusive teacher, also so eine relativ gestörte Persönlichkeit, die er als Lehrer hatte, die ihn dann so in seiner persönlichen Entwicklung gestört hat. Es ist ein bisschen trivia, also eigentlich ist das nicht wichtig für den Fall. Jedenfalls hat er dafür Schmerzensgeld bekommen und mit diesem Schmerzensgeld könnte ich mir vorstellen, hat er sich das leisten können.
Ah, okay. Naja.
Deswegen manchmal, kam ich jetzt auch, sonst hätte ich es nicht erzählt.
Manchmal haben komische Lehrer auch Vorteile.
Naja, ich glaube, das will man sich trotzdem nicht aussuchen.
Nein, das sollte jetzt natürlich auch. War so nicht gemeint.
Ja, auch er hatte Kontakt mit besagten Alexandre Kogan, der den Kontakt dann zu Cambridge Analytica herstellte und auch den Kontakt mit der Stanford University quasi zusammenbrachte. Gut, aber was hat Cambridge Analytica jetzt eigentlich gemacht? Um was für Daten geht's? Oder wie kann man das begründen, was gerade in den Medien passiert ist?
Genau, also es sieht wohl so aus, dass, wie vorhin schon mal erwähnt, hat auch Cambridge Analytica Daten über eine App gesammelt. Also erstmal sozusagen freiwillig, ja. Also Leute waren halt interessiert an ihrem Persönlichkeitsprofil, haben sich diese App installiert, um den Test zu machen und da stand halt im Kleingedruckten so ein bisschen, dass ja, man gibt die Daten da an die App weiter. Gut, das war jetzt wahrscheinlich für alle offensichtlich. Es ging noch ein bisschen weiter, dass man nicht nur die Daten aus dem Test weitergibt, sondern im Prinzip das komplette Facebook-Profil, mit dem man sich da angemeldet hat. Und nicht nur sein eigenes, sondern auch gleich noch alle Facebook-Profile, mit denen man so bekannt ist. Zumindest, dass man mit ihnen bekannt ist.
Also meines Wissens korreliert das ja sehr stark mit der Sache, die Kosinski vorher recherchiert hat oder rausgefunden hat. Und wenn man sein eigenes Facebook-Profil freigibt, also auch nur Teile davon, besagte 68 Likes führen ja dazu schon, dass man ziemlich stark eingeschätzt werden kann, was persönliche Vorlieben sind oder ob man eher Demokrat oder Republikaner ist. Und wenn man dann noch die Likes seiner Freunde freigibt, beziehungsweise die öffentlichen Daten seiner Freunde oder dass man mit diesen Menschen befreundet ist, was ja auch schon eine Information ist, also so ein Beta-Daten, dann ist das schon eine sehr tiefe Information, die man zusätzlich zu der eh schon tiefen Information, was für eine Art Mensch man ist, an dieser Ocean-Methode, das, was wir vorhin hatten, die fünf Faktoren, die einen Menschen charakterisieren, das ist ein ganz schöner Batzen krass persönlicher Daten, die daraus gehen. Und von diesen Tests gibt es wohl 320.000, also 320.000 Menschen haben sich weltweit, wahrscheinlich mit ein bisschen Schwerpunkt USA, gefunden, die diesen Test freiwillig gemacht haben. Und im Schnitt wurden diese Daten, diese 320.000 Tests, dann dank Facebook und dank der Freunde und dank der Like der Freunde und was die so mögen, und wurden diese Daten ver-160-facht.
Das heißt, am Ende hatte Cambridge Analytica 320.000 sehr genaue Persönlichkeitsprofile und über die Freunde wurden das dann zu 50 Millionen.
Das sind die besagten 50 Millionen, in denen es in den Medien immer geht. Es geht also um 50 Millionen Facebook-Profile. Also nicht nur um Datensätze, keine Ahnung von deutlich weniger, sondern schon um 50 Profile und deren Datensätze. Das sind also dann doch relativ viele. An einem gewissen Punkt behauptete Nix, bevor dieser Skandal rauskam, dass er insgesamt die Profile von 220 Millionen US-Bürgern erstellt habe, beziehungsweise dass Cambridge Analytica das getan habe.
Das sind in etwa quasi alle wahlberechtigten US-Bürger.
Ja, von den wie viel, 300 paar Millionen, die dort leben. Kritiker bezweifeln das zwar, also ich auch, muss ich ehrlich sagen, aber es ist schwer, das natürlich zu widerlegen. Sie konzentrieren sich dabei auf 32 Persönlichkeitstypen, also die haben diese fünf Faktoren und ihre Anordnung in 32 verschiedene Typen zerlegt und konzentrieren sich im Wesentlichen auf 17 der US-amerikanischen Staaten. Das sind nämlich genau die 17 wahlentscheidenden sogenannten Swing States, wo Menschen leben, die im amerikanischen, etwas verworrenen Wahlsystem wirklich die Entscheidung erzeugen, ob es die Republikaner oder die demokratischen Wahlmänner werden.
Genau. Vielleicht für die, denen das nicht ganz klar ist, kann man ganz kurz das amerikanische Wahlsystem so zusammenfassen, dass es sich im Wesentlichen um ein Mehrheitswahlsystem handelt und zwar in der Regel nicht um sozusagen Wahlkreise, wie das bei uns der Fall ist, wo dann irgendwie ein Bundestagsdirektkandidat gewählt wird, sondern für die Wahlmänner ist das in sehr vielen US-Bundesstaaten so, dass diejenige Partei, die die einfache Mehrheit der Stimmen in dem Bundesstaat erlangt, einfach alle Wahlmännerstimmen des Bundesstaats kriegt. Und dadurch ist es im Grunde genommen nur wichtig, Staaten zu gewinnen, die jetzt, sagen wir mal, sich zwischen 45% und 55% bewegen zwischen Demokraten und Republikanern. Und dort kann man gegebenenfalls dann die Wahlmänner kippen und dadurch dann die Wahl entscheiden. Und dann gibt es Staaten wie Kalifornien zum Beispiel, wo es ja, glaube ich, den Fall gab, dass irgendwann sogar für die Senatoren, wo es zwei gibt, glaube ich, überhaupt kein Republikaner so richtig angetreten ist, weil der keine Chance hatte oder so ähnlich.
Genau. Cambridge Analytica hat das kürzlich alles natürlich verneint und sagt sowas, dass sie überhaupt keine Daten von Facebook benutzen, dass sie auch nicht die Daten von Herrn Kosinski benutzen, unserem Forscher vom Anfang, dass sie keinen Forschungsvertrag haben mit irgendjemandem, nicht mit der Cambridge University, nicht mit Stanford. Ist natürlich fraglich, ob das wirklich so ist. Jedenfalls haben sie in der Folge von Kosinski auch selber Apps geschrieben, die diese Persönlichkeitstests machen, kleine IQ-Test-Apps geschrieben. Also überlegt es euch gut, ob ihr euch aus dem App Store oder aus dem Google Play Store oder wie auch immer der Store bei Microsoft heißt, euch Programme installiert, die euch vorgeben, eure Intelligenz zu testen oder eure Persönlichkeit zu testen. Dasselbe gilt übrigens auch für Webseiten. Die sammeln diese Daten nämlich, führen sie zusammen und erstellen darüber dann Profile über euch, über euren Wohnblock, über eure Familie, über euer Land, über eure Vorlieben. Und das ist eine Information, die, egal ob sie nun von Facebook kommt oder nicht, sehr viel Geld wert ist und auch damit entscheidend zur politischen Willensbildung beitragen kann. Doch bevor wir eigentlich zu der Appell-Sektion kommen, noch den historischen Abriss zu Cambridge Analytica, also nachdem sie so 2012, 2013 gegründet worden sind, da sind sich die Experten noch nicht so ganz sicher, in welchem Jahr es nun tatsächlich passiert ist, haben sie dann im Jahr 2014, also ein Jahr nach Gründung, zugegeben, dass sie bereits an 44 US-Wahlkampfkandidaturen beteiligt sind. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist natürlich schwierig zu überprüfen. Was aber bekannt ist, dass sie sehr aktiv geworden sind im Rahmen der Ted Cruz-Kampagne. Ted Cruz, wer sich erinnert, ist einer der vielen Republikaner, die, wenn es Trump nicht gegeben hätte, gegen Hillary angetreten wären. Also es war so ab einem gewissen Punkt der Republikaner, der dann auch in Deutschland halbwegs bekannt war. Ehrlich gesagt, von meiner persönlichen Sicht her, kein sehr sympathischer Träger. Der hat also schon komische Sachen über Kriege führen und die Rolle des christlichen Glaubens in der Welt gespielt. Jedenfalls hat der sehr nah mit den Mercers zusammenarbeitet. Wer sich erinnert, das ist einer der drei Gründer oder einer aus der Familie der drei Gründer. Genau genommen hat er nämlich mit Rebecca Mercer zusammengearbeitet, dass die Tochter von unserem Robert Mercer war, genau, Robert hieß er. Und die Mercers waren eine der großen Spender von Ted Cruz. Sie haben ihm mindestens 5,8 Millionen Dollar gegeben, wobei die Zahlen echt schwer zu halten sind. Man liest da unterschiedlichstes aus verschiedenen Quellen. Aber so als Größenordnung mehrere Millionen.
Genau. Nachdem sie da in den USA schon mal aktiv waren, gibt es dann weiterhin Spekulationen, die jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz bestätigt sind, dass sie an der Brexit-Kampagne in Großbritannien mitgearbeitet haben. Also da, als es darum ging, Leave the EU, was wir ja derzeit noch beobachten können, wieder um irgendwelche Abkommen gerungen wird. Und in dem Fall gab es ja zum Beispiel auch so absurde Aussagen, wie dass die EU Großbritannien irgendwie, weiß ich nicht, 300 Millionen Pfund die Woche kostet und dass wir das ja alles in das National Health Program investieren könnten, was wohl von den Befürwortern gesagt wurde, aber derzeit sieht es ja nicht so aus, dass das passieren wird. Aber das werden wir noch bis nächstes Jahr sehen, was da bei dem Brexit rauskommt. Cambridge Analytica hat auf alle Fälle erstmal dementiert, dass es daran beteiligt war.
Genau, als es dann mit Ted Cruz nicht mehr große Aussichten gab, dass dieser sich gegen Trump durchsetzt, haben die Mercers relativ schnell umgeschwenkt auf einen den Republikanern eindeutig zugeordneten Superpack. Superpacks in den USA sind so ein Wahlkonstrukt, wo man anonym in Anführungsstrichen spenden kann, um eine Partei zu unterstützen. In dieser Superpack in dem Fall war der Superpack der Republikaner, wie ich schon gesagt habe, und als Trump dann der einzige oder der übrig gebliebene.
Offiziell darf es keine Zusammenarbeit von Superpacks und Kandidaten und Parteien geben.
Ja, aber genau. Sonst müsste man es nämlich namentlich machen und veröffentlichen dann.
Genau. Das sind nur sozusagen Wahlkampfmaßnahmen, die zufällig die Position einer Partei oder eines Kandidaten verfolgen, aber gänzlich nichts mit seiner Kandidatur zu tun haben.
Jedenfalls haben die Mercers dann diesem Superpakt relativ viel Geld gegeben. Was dann auch dazu geführt hat, dass dieser Superpack wiederum mit Cambridge Analytica sehr eng zusammenarbeitete, wie auch vorher schon Ted Cruz mit ihnen nahe zusammenarbeitete. So schwanken die Zahlen um ebenfalls wieder 5,9 Millionen Dollar, die Trump Cambridge Analytics überwiesen haben soll. Irgendwann sagt Nix im späteren Zeitlauf, das hätten sogar bis zu 15 Millionen sein sollen. Wie gesagt, die Zahlen schwanken. Und es kommt nochmal drauf an, zu welchem Zeitpunkt das gesagt worden ist. Aber so die Größenordnung sind halt Millionen.
Genau. Was haben die jetzt von Cambridge Analytica gekriegt? Also bekannt ist, dass es offensichtlich ab dem Juli 2016 eine App für die Trump-Wahlhelfer gab.
Was sind Trump-Wahlhelfer?
Naja, das sind so Leute, die durch, sag ich mal, durch die Wohngebiete streifen und da potenzielle Wähler ansprechen, dass man sich doch, also in den USA ist das ja nicht so, dass man da einfach mit so einer Wahlbenachrichtigung kriegt und dann mit seinem Personalausweis und seiner Wahlberechtigung wählen geht, sondern das ist ein bisschen komplizierter. Man muss sich da vorher als Wähler registrieren und so weiter. Und daher ist die erste Aufgabe der Wahlhelfer, erstmal rumzugehen und und Wähler oder potenzielle Wähler, die natürlich idealerweise nur die potenziellen Wähler des eigenen Kandidaten sind, darauf hinzuweisen, dass es doch jetzt mal Zeit wäre, sich als Wähler zu registrieren.
Genau, im ersten Schritt sind es die relativ sicheren Wähler der eigenen Partei. Im zweiten Schritt sind es natürlich die Wankelwähler, also die, wie die Swing States hin und her entscheiden zwischen Republikaner und Demokraten, die dort nicht festgelegt sind. Und ist natürlich praktisch, wenn es ein Unternehmen gibt, was von sich behauptet, 230 Millionen Datensätze der wahlberechtigten Bevölkerung in den USA zu haben und mit wenigen Facebook-Likes schon oder mit wenigen Datenpunkten bereits herauskriegen wollen oder behaupten, dass sie das können, ob jemand eher zur Demokratie oder eher zur Republik neigt. Um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen.
Genau, und da ist der Wahlkampfhelfer, der dann an der Tür steht, schon bestens vorbereitet, wenn der schon weiß, was der Mensch auf der anderen Seite der Tür denkt und vielleicht schon gleich so ein paar Stichpunkte hat, wie er den vielleicht am besten überzeugen kann, dass er doch wirklich den gewünschten Kandidaten wählen möchte.
Das ist geschehen in Form einer App, die diesen Wahlhelfern mitgegeben worden ist. wo nicht nur die Adresse des zu Besuchenden mit drin stand, sondern auch angepasste Gesprächsleitfäden bereits vorgeschlagen worden sind. Also sowas wie, ach, Sie mögen ja Hunde. Hunde mag übrigens auch Trump. Wählen Sie doch Trump. So kann man sich das vorstellen. Also wirklich auf sehr detaillierten Informationen des Benutzers. Oder keine Ahnung, Sie sind einer bestimmten ethnischen Gruppe zugehörig, deswegen mögen sie eher die und die, oder wir erzählen ihnen Sonstiges über Hillary, weil die hat ja das und das mal gesagt. Also sind einfach schon ziemlich detaillierte Abläufe für Gespräche und die dann natürlich auch optimiert werden können im Sinne von, hat's geklappt, ja oder nein, und dann kann man natürlich nur noch die Gesprächsleitfäden nehmen, die tendenziell zu mehr Erfolg versprechen und selbst auch damit wieder Daten generieren, die helfen, politisch auf Menschen einzuwirken anhand der Daten, die Cambridge Analytica und auch andere Menschen sammeln können.
Genau. Dann vielleicht noch so ein Fun Fact zwischendrin. Der Herr Nix von Cambridge Analytica hat dann wohl zwischendrin auch mal bei WikiLeaks angefragt, ob er nicht die E-Mails von Hillary für den Wahlkampf haben könnte.
Wer sich erinnern kann, Hillarys E-Mail-Server war ein Apple Mini, glaube ich, in ihrem Keller, wo alle ihre E-Mails und die ihrer Angestellten gespeichert worden sind. Dieser wurde dann im Laufe der Kampagne oder schon vorher geöffnet von Hackern und diese Daten an WikiLeaks weitergegeben. Es wird immer mal gemunkelt, wer auch immer das jetzt war.
Naja, nee, halt.
Nicht?
Nee, also eigentlich, soweit bekannt, wurde der Server, glaube ich, nicht aufgemacht. Den Großteil der E-Mails hat ja Hillary selber weitergegeben dann, weil sie ja verpflichtet wurde, weil es ja offizielle E-Mails waren.
Aber erst nachdem es welche schon gab, die rausgekommen waren.
Naja, die gab es ja natürlich, weil es die Gegenseite auch gab. Das Wesentliche, was offensichtlich gehackt wurde und was ja dann zum Großteil auch auf WikiLeaks aufgetaucht ist, waren ja nicht die Mails von Hillarys Mailserver, sondern die vom Mailserver des DNC, also dem sozusagen dem Koordinierungsgremium der Demokratischen Partei.
Ja, okay. Ja, aber man lernt nicht aus. Gut, also diese E-Mails wollte Nix haben von WikiLeaks und hat sie aber nicht bekommen.
Genau, man weiß jetzt nicht, ob WikiLeaks die nicht hatte oder nee, nicht
also weitergegeben wollte. Assange sagte, er habe sie gehabt, aber er habe sie nicht weitergegeben, naja, weil es nachweislich
das
von Nix zum Wahlkampf benutzt hätte werden sollen. Und
wie auch immer.
Ob das dann stimmt oder nicht.
Das bleibt im Dunkel der Geschichte erstmal.
Genau, als Folge des gesamten Skandals wurde Nix am 20. März, also vor ungefähr einer Woche, als CEO von Cambridge Analytica suspendiert. Und zwar, nachdem es auf Channel 4 heimlich mitgeschnittene Gespräche gab, in denen Nix geschildert hatte, dass die Firma Cambridge Analytica Politiker unter Druck gesetzt hat, indem sie Angebote mit Bestechungsgeldern oder durch den Einsatz von Prostituierten kompromittierende Situationen erzeugt haben und das quasi auch als Wahlkampfmittel eingesetzt haben. Also nicht nur das Micro-Targeting scheint eine Rolle gespielt zu haben, auch das Targeting von einzelnen Personen in den Regierungskreisen und mit unlauteren Mitteln wurde da versucht, den Wahlkampf zu gewinnen. Und das war dann selbst Cambridge Analytica zu heikel, was dann zu dessen Entlassung geführt hat. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, werden wir dann sehen. Und wie sich das in den Medien wieder gespiegelt hat und was wir darum noch so zu erzählen können, werden wir auch gleich sehen, und zwar nach einer kleinen Musik. Viel Spaß. Bis gleich. Thank you.
Jetzt haben wir zuletzt gerade schon erklärt, wie die Daten von Cambridge Analytica offensichtlich im Wahlkampf von Donald Trump genutzt wurden. Und zwar erstmal, wie sie im Straßenwahlkampf genutzt wurden. Aber wir sind ja im Jahr 2016 im Wahlkampf und da gibt es natürlich das Internet schon. Und von daher spricht man da den gemeinen Wähler natürlich auch dort an. Und wo befindet sich der gemeine Wähler? Natürlich auf Facebook. Und nachdem wir ja gerade schon gelernt haben, wie wir sozusagen Daten über Menschen auf Facebook gewinnen können, kann man natürlich die so gewonnenen Daten auch gleich wieder auf Facebook einsetzen. Und auf Facebook kann man ja Werbung schalten. Und zwar, man kann nicht, naja, also so in so einem normalen Radiosender oder so, da würde man ja einfach so Werbung schalten und wir würden hier was erzählen. Zum Beispiel, dass ihr irgendwas kaufen sollt oder dass ihr Dienste von Cambridge Analytica buchen sollt oder irgend sowas halt.
Diese neue coole IQ-Test-App im Play Store.
Genau, die ist nämlich voll toll. Aber dann würdet ihr ja alle das Gleiche hören. Das Tolle, was man jetzt bei Werbung bei Facebook machen kann, ist, dass man Werbung macht nur für genau dich. Genau dich, ja, du bist gemeint.
Wenn du bei Facebook bist.
Oder? Nein, 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 nein. Genau du, lieber Hörer, mit dem ich jetzt gerade spreche. Denn du weißt ja, dass die Hillary Clinton total böse ist. Und weil du den Trump aber auch blöd findest, ist es eigentlich für mich, ja, als Trump-Kampagne am besten, wenn du einfach mal gar nicht wählen gehst, weil mich wählst du eh nicht. Von daher erzähle ich dir aber auch, wie doof die Hillary ist, damit du die nicht wählen gehst.
Die Hillary mag nämlich anders als du keine Hunde. Und die Hillary hat auch gesagt, dass weil du schwarz bist, du nicht so richtig zu Amerika gehörst. Und solche Sachen wurden wirklich tatsächlich auf Facebook dann geteilt. Also es sind wirklich denunzierende, sehr krass auf die von uns am Anfang gebrachten Beispiele, die man mit wenigen Likes herausbekommen kann. Nämlich ob du eher Demokrat bist, ob du Tiere magst, ob du unterwegs bist viel. Solche Sachen kann man halt dann sehr gezielt nutzen, um Wahlkampf zu machen, der entweder für den einen Kandidaten stimmt, also Donald Trump mag Hunde genauso wie du, wähle Trump, oder andersrum, Hillary mag keine Hunde und deswegen wähle sie nicht. Oder auch bis dahin, dass Demokraten die Werbung angezeigt wird, Hillary schafft das schon, brauchst eigentlich ja gar nicht wählen gehen, kommst ja aus Kalifornien oder aus irgendeinem Land, also aus irgendeinem Swing State, wo das dann doch ein bisschen fraglicher ist, sodass du dann Leute gezielt vom Wählen abhängst mit Falschinformationen.
Genau, und anders als wenn ich das hier im Radio erzähle oder wenn wir das auf die Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung drucken.
Oder der auflagstärksten Zeitung Deutschlands, der Apothekenrundschau.
Genau, ist das ja so ein bisschen subtiler auf Facebook. Denn was für eine Werbung auf deiner Facebook-Seite steht, das siehst ja nur du. Ja, und nicht zum Beispiel dein schwarzer Freund, den du vielleicht aus Versehen doch hast.
Ja, oder dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, dein Bruder, deine Tochter, dein Sohn. Also auch deine Familienmitglieder sind von den unterschiedlichen Werbungen nicht ausgeschlossen, denn ihr habt alle eigene Facebook-Profile oder ihr habt eigene Computer und anhand dieser Daten kann man Leute voneinander unterscheiden und denen gezielt Werbung anzeigen.
Ja gut, also jetzt innerhalb der Familie sollte man jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, da zu breit zu streuen, weil die könnten sich ja vielleicht doch mal miteinander unterhalten. Aber jetzt so bei Leuten, die sich im Alltag...
Ich habe gehört, Hillary Clinton mag keine Hunde. Ich habe gehört, Hillary Clinton mag Hunde.
Genau, das wäre ja vielleicht ein schlechtes Frühstücksgespräch. Von daher, aber jetzt so von Leuten, die jetzt eher nichts miteinander zu tun haben, da fällt das natürlich überhaupt nicht auf, wenn man denen unterschiedliche Sachen erzählt, die vielleicht auch gar nicht zusammenpassen, wenn man die alle in Summe betrachtet. Genau, das ist das sogenannte Micro-Targeting, dass man sich spezifisch anguckt, was eine bestimmte Wählergruppe interessiert und wie man die jetzt am besten im Sinne seines Ziels beeinflusst. Was anderes sind noch sogenannte Dark Ads. Das sind einfach so, sagen wir mal, Anzeigen, bei denen nicht so ganz klar ist, von wem die denn jetzt sind. Da steht halt einfach nur Trump mag Hunde. Aber es steht nirgendwo, dass es jetzt die Trump-Kampagne war.
Wissen wir, ob das in Amerika vorgeschrieben ist, dass Werbetreibende genannt werden müssen? Ist es bei Facebook so, dass da drunter stehen muss, wer diese Werbung geschalten hat?
Na, also bei Facebook ist es offensichtlich möglich, so eine Werbung zu schalten.
Ja, das definitiv. Auch als Nicht-Republikaner kann man solche positiv republikanischen Werbungen schalten. Zum Beispiel, wenn man ein Superpakt ist oder ein Privatmensch mit viel Geld.
Kann man sowas tun? Bei einem Superpakt, da schreibt man ja vielleicht zumindest drunter, wer man ist oder ja, je nachdem.
Kommt drauf an, ja.
Genau. Jetzt haben wir noch sozusagen noch so ein bisschen erklärt, wie denn das Ganze so auf Facebook stattgefunden hat. Jetzt stellt sich natürlich eigentlich noch eine ganz andere Frage. Wir haben zwar erzählt, dass es irgendwie aus Facebook-Daten kommt und dass man die dann wieder benutzen kann. Aber wieso hat Cambridge Analytica jetzt eigentlich so viele Facebook-Daten, Honky?
Naja, die Medien berichten immer über einen Datenskandal, über einen Datenleck, über Datendiebstahl, über böse Hacker, Klammer auf, russisch, Klammer zu. Aber dem ist gar nicht so, denn Facebook kooperiert mit Forschungseinrichtungen, mit Privatunternehmen, mit Geheimdiensten, mit eigentlich so jedem, der Geld gibt, um an den großen Trog, der zurzeit ungefähr 2 Milliarden Facebook-Accounts ranzukommen und über diese Informationen gezielt zu rechnen, Big Data-Analysen zu fahren, also irgendwelche Aussagen über bestimmte Bevölkerungsgruppen zu treffen und so weiter. Das betrifft bei weitem auch nicht nur die 2 Milliarden Accounts, die es tatsächlich gibt, sondern das betrifft unter anderem auch sogenannte Schattenprofile. Schattenprofile sind Profile von Menschen bei Facebook, die gar nicht bei Facebook sind. In dem Moment nämlich, wo ihr im Telefon sagt, diese Kontakte, also wenn ihr die Facebook-App installiert und dort steht, meine Kontakte mit Facebook teilen, dann ladet ihr euer Adressbuch hoch und wenn Leute in eurem Adressbuch drin sind, die gar nicht bei Facebook sind, dann hat Facebook die Information, dass es da jemanden gibt, der noch nicht bei Facebook ist. Und wenn ihr mit euren Freunden das dann gemeinschaftlich tut und irgendwann dann 2 oder 3 Leute diesen Kontakt hochgeladen haben, kann man also auch über diesen Menschen, der eigentlich gar nicht bei Facebook ist, zumindest schon mal sagen, dass er in dieser Personengruppe, in der ihr euch befindet, dass der damit was zu tun hat und dass ihr euch kennt. Und auch diese Information ist vielleicht sehr wertvoll. Vor allen Dingen für die Menschen, der vielleicht gar nicht möchte, dass bei Facebook seine Telefonnummer, sein Geburtsdatum, sein Name, seine Adresse oder was auch immer, sein Foto, ich weiß ja nicht, was ihr alles bei euren Telefonen als Kontaktdaten abgespeichert habt, aber diese Informationen gebt ihr dann weiter. Eine Zeit lang sogar, noch kurz der Schwank, hat Facebook, wenn ihr auf diese Kontakte synchronisieren geklickt habt, auch die Informationen darüber, mit wem ihr SMS schreibt. Und wen ihr so angerufen habt, mit in seine Facebook-Cloud hochgeladen. Also die ganze Geschichte, wie Facebook an Daten kommt, über die Facebook-App, über euer Telefon, über die verschiedenen Plattformen hinweg. Und das ganz legal mit dem Unwissen der Nutzer, weil das steht nämlich alles in den Datenschutzbestimmungen drin.
Also eigentlich mit der gewollten Einstimmung der Benutzer, denn ihr habt doch alle die Facebook-Nutzungsbedingungen vollständig gelesen und eine informierte Entscheidung getroffen. Stimmt's, Freunde?
Nichts Schöneres als sonntags vorm Kamin erst die 80 Seiten von PayPal-AGBs zu lesen und dann noch die Facebook-AGBs zu lesen. Ja, wer kennt das nicht? Nee, wahrscheinlich haben die meisten Leute einfach, ja, ich akzeptiere weiter, Erstgeborener, ja, alle meine Daten, Bluttropfen, DNA, alles könnt ihr haben. weil da steht schon so einiges drin und auch das ist nicht reglementiert. Also was es in Deutschland zum Beispiel gibt für die sogenannten AGBs, das sind einfach Dinge, die da nicht drinstehen dürfen. Da dürfen so Sachen nicht drinstehen, die Leute überraschen oder die zu weit weg vom eigentlichen Geschäftskontrakt sind. Also es gibt einfach Bestimmungen in Deutschland, die verhindern, dass in AGBs Dinge drinstehen, die der allgemeine Menschenverstand dort nicht erwarten würde. Und sowas gibt es aber für Datenschutzregeln in Deutschland meines Wissens nach nicht und schon gar nicht im Internet für Facebook, weil ja, Facebook ist ja nochmal so ein Sonderfall mit europäischen Gesetzen und wie man die vor Gericht bekommt. Aber solche Sachen fehlen halt einfach und deswegen passiert es, dass schnell mal viel zu viel Daten bei Facebook landen, die sie dann noch durch andere Daten erweitern. Also zum Beispiel ist Facebook auch dafür bekannt, Daten bei Einwohnermeldeämtern zu kaufen oder bei Adressregistern oder bei OpenStreetMaps einzusammeln. Oder Facebook hat sich quasi als Ziel gesetzt, neben Google, haben wir übrigens bisher noch gar nicht gesagt, eine der größten Datenquellen zu sein für Werbetreibende und mit dem Nutzungsverhalten ihrer Kunden und ihrer großen Reichweite, mit ihren Facebook-Like-Buttons auf allen Webseiten, über die wir dann nochmal reden sollten, haben sie das auch geschafft.
Genau. Da sind sie nämlich jetzt im Wesentlichen führend mit Google, was so Werbung und Werbeeinnahmen im Internet betrifft. Also sie besitzen so viele Daten, dass sie die am gewinnbringendsten sozusagen anderen zur Verfügung stellen können. Nachdem wir jetzt schon hatten, wie das ist so mit Schattenprofilen und Telefonbüchern und so weiter, kann Facebook natürlich auch noch sammeln, wenn ihr gar nicht bei Facebook eingeloggt seid, weil ihr jetzt mal beschlossen habt, dass, wer weiß was, dass ihr jetzt den Artikel über Kängurus in der Zeitung lest, das muss Facebook wirklich nicht wissen und da habt ihr euch jetzt mal ausgeloggt, habt ihr euch so gedacht, denn in eurem Browser schlummern ja noch weiterhin so kleine Cookies. Ja, die sind nicht zum Essen da, sondern die essen quasi selber. Also die sind so kleine Datenschnipsel, die sich merken, wo ihr so vorbeikommt. Und so ein Datenschnipsel, erstens sammelt sich davon fast jeder Seite, die ihr besucht, einer in eurem Browser. Und ja, die liegen da erstmal so rum. Und wenn ihr dann wieder bei Facebook euch einloggt, dann guckt Facebook nach. Ja,
was? Den kennen wir doch.
Was hat der? Was hat der?
Über Kängurus informiert.
Was hat der Honky denn alles in der Zwischenzeit so getan?
Hillary mag Kängurus.
Und dann kommt der Känguru-Cookie vorbei und plötzlich weiß Facebook, dass ihr Kängurus mögt. Und genauso ist das auch mit Leuten, die noch gar kein Facebook-Profil hatten oder so und sich dann eins anlegen und da so Cookies rumliegen haben und auch die werden da sofort eingesammelt. Und selbst das ist noch nicht genug, weil die Cookies könntet ihr ja zum Beispiel löschen und so. Aber es kann euch sozusagen noch schlimmer treffen, denn Facebook hat auf sehr vielen Seiten einfach so kleine Spione ausgelegt. Und wie das funktioniert, das erzählt euch mal der Honky.
Also der stete Kampf zwischen Werbetreibenden und Browserherstellern läuft seit eh und je. Die besagten Cookies liegen ganz eng mit den Like-Buttons von Facebook zusammen. Nämlich immer, wenn ihr eine Seite besucht, auf der ein Bild angezeigt wird mit einem Facebook-Daumen und dem Wort Like, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei den meisten Seiten sehr hoch, dass diese Grafik von einem Facebook-Server ausgeliefert wird. Das heißt, dass wenn ihr diese Seite besucht, ein Server von Facebook gefragt wird, ob er dieses Bild nicht auch auf eurem Browser anzeigen kann. Das sagt der Facebook-Server natürlich sehr gerne ja, denn mit diesem Bild kann er euch gleichzeitig einen dieser Cookies unterheimsen, mit dem er euch dann auch auf anderen Seiten wiedererkennt. Also ihr habt euch quasi dann nicht nur auf der Seite mit den Kängurus eindeutig gegenüber Facebook identifiziert, sondern auch auf eurem Lieblingsnachrichtenportal, das eurer Regierung nicht sehr wohlgesonnen ist, auf eurem Lieblingsblog, auf eurem, na gut, bei YouTube ist es glaube ich noch ein bisschen anders, aber auf eurem Videoportal, was Like-Buttons hat.
Naja, bei YouTube gibt's ja die Daumen für Google, ja?
Ach, es gibt gar keine Facebook-Likes für YouTube-Videos?
Ich glaube eigentlich wahrscheinlich nicht so, ne?
Richtig. Okay.
Ja, das ist natürlich ja, so die Konkurrenz, da muss man gnadenlos sein, da.
Okay, also dann halt Vimeo oder was es da nicht sonst noch an Videoportalen gibt. Und dort kann man dann auf Like klicken und auch diese Information kommt wieder von dem Facebook-Server und darüber weiß dann Facebook halt nicht nur, dass ihr Kängurus mögt, sondern was ihr auch in einsamen Stunden im Internet treibt, wenn ihr nicht einschlafen könnt oder was auch immer. Und diese Information ist natürlich auch viel, viel Geld wert. Wenn ihr natürlich nicht diese Facebook-Like-Buttons habt, dann gibt es auch andere Werbetreibende. Also mittlerweile ist es nicht unüblich, dass ihr euch so 20, 30 verschiedene solcher Cookies einsammelt von verschiedenen werbetreibenden Netzwerken. Eines dieser großen werbetreibenden Netzwerke ist dann nämlich nicht nur Facebook, sondern auch Google. Und Google macht kostenlose Dienste für Werbetreibende, für Webseitenbetreibende. Zum Beispiel bietet sie statistische Auswertungen an für deine Webseite mit Google Analytics. Und wenn du das eingebaut hast, dann weiß natürlich Google, wer alles auf deiner Seite war. Damit weiß Google natürlich, wer auf welchen Seiten war, wo dieses Auswertetool an ist. Damit weiß Facebook natürlich, welcher Nutzer welche Seiten besucht hat. Und kann damit auch wieder große Profile machen, ohne dass ihr euch einloggen müsst.
Also hier eine kleine Ergänzung. Ich habe jetzt das gerade mal kurz probiert und auf meinem Adblock gestählten Browser ein YouTube-Video gestartet, was ihr nicht hört, weil ich den Ton ausgemacht habe. Da gibt es ja nicht direkt einen Facebook-Daumen, aber es gibt den Button Share und wenn ich auf Share drücke, dann begrüßt mich da eine viel große Vielfalt von Icons, wo ich das Video sharen kann. Und zwar mit Facebook, Twitter, Google+, was ist das da? Irgendwas? Blogs, Instagram, Blogger, Instagram, was auch immer. Reddit, Tumblr, Pinterest, VK, Kontaktje, LinkedIn und so weiter. Also von daher seid ihr auch auf YouTube ordentlich gefacebookt. Vielleicht erst, wenn ihr auf den Share-Button klickt.
Aber ihr seid gegoogelt, weil Google euch schon den Cookie untergeschoben hat, wenn ihr auf YouTube seid.
Ja.
Deswegen an euch bitte die Bitte, wenn ihr eine Universität besucht, eine Schule besucht, eine öffentliche Einrichtung besucht, eine Behörde kennt, die eine Website hat oder auch nur einen Bekannten habt, der auf seiner Webseite einen Facebook-Button hat, dann weist ihn doch mal freundlich darauf hin, dass das nicht mit den deutschen Datenschutzbestimmungen einhergeht, weil nicht sichergestellt werden kann, woher Facebook diese Daten nimmt und was sie damit tut.
Und falls ihr selber eine Seite betreibt und der Meinung seid, dass man so einen Facebook-Button unbedingt braucht, ja, dann gibt's da immerhin noch die Option, so einen versteckten Button zu machen.
Eine sogenannte Zwei-Klick-Lösung zu machen, sodass ihr nämlich das initiale Bild
da sieht man selber. Da sieht man den Facebook-Button erstmal nur so grau hinterlegt und der eigentliche.
Nicht mal zwingend. Also man kann es auch direkt in blau anzeigen. Das Wichtige ist halt, dass ihr zweimal klickt, dass nämlich das ursprüngliche Bild von eurem Server kommt, sodass Facebook nicht bei jedem Besucher informiert wird, sondern dass ihr erst beim Klicken dann quasi den echten Facebook-Button holt und damit die Funktionalität wie Like, Share, Daumen, Smiley, Kackhaufen, keine Ahnung, was es da alles an Funktionen gibt bei Facebook, dass er erst die danach rausholt, weil ich bei den Nutzern, die das auch wirklich haben wollten.
Genau.
Die Zwei-Klick-Lösung. Genau.
Das ist so der Hinweis. Genau. Und jetzt haben wir ganz viel über Facebook geredet und jetzt müssen wir wieder zu Cambridge Analytica zurückkommen. Da ist es nämlich wohl so, dass die Daten im Prinzip ursprünglich, damals, als das noch so ein Forschungsprojekt war, dort gab es wohl sozusagen die Zustimmung, dass man für die App von dem Forschungsprojekt diese Daten erheben darf. Allerdings, zumindest laut Aussage von Facebook, war da nicht die Berechtigung dabei, dass man die jetzt einfach an so eine PR- und Marketingfirma wie Cambridge Analytica so direkt weitergibt und so für politische Zwecke benutzt. So sagt das Facebook.
Was Facebook nämlich auch nicht so häufig sagt in den Medien ist, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt möglich war, nicht nur die eigenen Daten weiterzugeben an eine App, die man installiert hat, sondern dass es durchaus auch möglich war, die Apps, die Likes und die Kontaktdaten seiner Facebook-Freunde an eine App weiterzugeben und dadurch natürlich viel mehr Menschen in diesen großen Trog der Datensätze hineinzuziehen. Was sie aber mittlerweile abgeschafft haben, auch so als Lehre bevor Cambridge Analytica mit diesem Wahlproblem gerade kam. Aber es gab eine Zeit, wo auch selbst Cambridge Analytica, das durfte. Und damals haben sie dann wohl hoch und heilig versprochen, dass sie die Daten über diese connected, also über die verbundenen Freunde natürlich gelöscht haben. De facto ist das aber wohl nicht passiert. Also man kann sich schlecht vorstellen, wie groß 50 Millionen Datensätze sind, aber ich glaube, mit ein bisschen Festplatten kann man da schon was machen und das kann man auch dann tragbar irgendwo hinfahren, ohne dass das dann da ist, wenn Facebook schaut, ob das auch wirklich weg ist.
Naja, ich glaube, das haben sie auch nicht so genau kontrolliert. Im Wesentlichen kam wohl ein Formular von Facebook, wo drauf stand, wir haben jetzt die Bedingungen geändert, bitte löscht doch die Daten und wenn ihr das gemacht habt, unterschreibt bitte hier. Und da hat wohl jemand unterschrieben und das zu Facebook zurückgeschickt. Und damit war die Sache für Facebook erstmal gegessen. Wobei man natürlich sagen muss, dass es eh so ein bisschen schwierig ist. Wie Honky schon angedeutet hat, selbst wenn man das kontrollieren will, ist das Löschen von Daten sehr schwer zu beweisen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Und an der Stelle können wir noch einen kleinen Ausflug machen, denn es gibt jetzt auch sozusagen in der Berichterstattung viele Verweise, ob denn das jetzt überhaupt was Neues ist und warum sich denn überhaupt alle so aufregen, dass das jetzt Trump so gemacht haben soll. Denn das hätte doch Obama auch schon so gemacht.
Aber ich glaube, diese Reise nehmen wir erst nach der nächsten Musik. Die geht 2 Minuten 19. Ihr müsst also nicht so lange warten. Bis gleich. Willkommen zurück. Wie angekündigt, werden wir uns noch mit der Frage beschäftigen, gab es das nicht schon früher? Und die Antwort ist meiner Meinung nach, ja, mal schauen, wie das der Simon sehen wird. Denn auch unser allseits beliebter Superpräsident Barack Obama hat Facebook damals für sich entdeckt. So hat nämlich das Betsy Hoover berichtet. Betsy Hoover ist die Vorsitzende von dem Online-Team von Barack Obamas 2012er Presidential Campaign, also dem Präsidentenwahlkampf. Denn auch die Republikaner haben solche Daten, die Demokraten haben eine große, oder haben mehrere Leute, die für sie Daten sammeln und auswerten. In dem Fall ist es nicht Cambridge Analytica, sondern ein anderes Unternehmen mit dem Namen Blue Labs. Oder ein bisschen weniger bekannt in Anführungsstrichen ist das Unternehmen Google oder das Unternehmen DreamWorks, die sich alle beide für den Wahlkampf von Obama eingesetzt haben, indem sie Daten gesammelt haben und auch versucht haben, Werbung gezielt zu platzieren. Wahrscheinlich dann auch, also beziehungsweise die Präsidentenwahlkampagne hat versucht, auf Google gezielt Werbung zu platzieren, die gewinnbringend kam.
Genau, also soweit das bisher bekannt ist, sind die Unterschiede, sagen wir mal, folgende. Also ein relativ trivialer Unterschied ist natürlich, dass die Rechtslage bei Facebook 2012 eine andere war und dass es damals noch deutlich einfacher zulässig war, Daten von Freunden zu exportieren und zu nutzen. Was noch was anderes ist, ist, dass es da offensichtlich, sagen wir mal, ein bisschen direkter gelaufen ist, indem nicht es irgendwelche komischen Persönlichkeitstests gab oder so, die irgendwer machen sollte, sondern es gab im Wesentlichen die Option für Unterstützer von Obama, dass sie sich da irgendwo registrieren und dann da auch ihr Freundesnetzwerk lustig teilen. Und das wurde dann auch noch angereichert mit den Daten der Demokratischen Partei über ihre Unterstützer und so, die sie vorher schon hatten. Und genau, und darauf aufbauend gab es halt sozusagen Kampagnen, sozusagen Freunde von Demokraten auch als demokratische Wähler zu akquirieren, beziehungsweise auch da sozusagen den Wahlkämpfern auf der Straße was an die Hand zu geben, wo sie denn jetzt noch jemand finden, den sie da ansprechen könnten. In dem Sinne macht es den Anschein, dass es, sagen wir mal, sozusagen die Ziele und die Vorgehensweise etwas transparenter war, was jetzt natürlich den Datenschutzeingriff bei Facebook nicht unbedingt besser macht.
Also, soweit ich das verstanden hatte, haben die Online-Direktoren von Obama damals zwei Quellen im Wesentlichen gehabt, nämlich zum ersten die Obama-Like-Seite oder Support-Seite, wo doch wohl ein sehr hoher Prozentsatz der Obama-Wähler sich bereits zusammengefunden hat, so dass auch quasi Wahlunterstützer, Wahlhelfer dort geführt worden sind. Und eine zweite Quelle war dann, wenn diese Wahlhelfer in ihrem Einverständnis auf so eine Art Applikation geklickt haben oder gekommen sind, wo sie dann anhand der Kontakte in ihrem Telefon Vorschläge bekommen haben, wen sie denn mal zu Hause besuchen könnten, um diesen noch von den Demokraten zu überzeugen. Also auch diese Funktionalität, was wir bei Cambridge Analytica jetzt gefunden haben mit den gezielten Hauswahlkämpfen, gab es da in Ansätzen schon, aber nicht in dem vollen Ausmaß. Und was halt auch damals anders war, Facebook war nur ein Zehntel so groß, wie es jetzt ist. Das heißt, auch wenn die Verbreitung in den USA wahrscheinlich jetzt nicht genau ein Zehntel war davon, weil auch andere Märkte stark gewachsen sind, wird selbst in den USA der Prozentsatz der Leute deutlich geringer gewesen sein, die bei Facebook teilgenommen haben. Und natürlich war das Ganze damals noch legal, wenn auch nicht weniger moralisch fraglich. Also
genau. Jetzt, nachdem der Skandal hochgekocht ist, sah sich ja zuletzt sogar Facebook gezwungen, daraus Konsequenzen zu ziehen und hat sich entschuldigt.
Ach, ja, nee, das macht Facebook mittlerweile öfter. Sie schicken einen leicht mit Schlafmangel behafteten Mark Zuckerberg vor die Presse, in dem Fall vor YouTube, wo er dann wortwörtlich sagte sowas wie "This was a major breach of trust", also das war ein Vertrauensbruch mit den Facebook-Nutzern und Facebook habe eine basic responsibility to protect people's data, also sie haben eine Verantwortung, die Daten der Leute zu schützen und Facebooks Aufgabe sei es nun, es sicher zu machen, dass das nicht mehr passiert. Und Auch Kogan wurde übrigens namentlich genannt, selbst in der einen Minute dieser Entschuldigung, die man auf YouTube davon finden konnte. Wie sie das erreichen wollen, noch ganz kurz. Und zwar wollen sich jetzt alle Forschungs-Apps angucken oder alle Forschungskontraktoren, mit denen sie so größere Datenmengen austauschen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Also gerade mit Hinblick auf Blue Labs und wem auch immer, was ich vorhin noch sagte, dass es dasselbe bei den Demokraten gibt. Da wollen sie halt sicherstellen, dass das nicht wieder passiert. Wobei, wenn wir eins gelernt haben im Internet, das Internet vergisst nicht. Also Daten zu löschen bei Kooperationspartnern wird es schwer, es ihnen zu verbieten und unterschreiben zu lassen, dass sie das auch getan haben. Das funktioniert scheinbar nicht wirklich, sonst hätte Cambridge Analytica da nicht so reingemacht. Also auf jeden Fall wollen sie da Besserung geloben. Das klingt auf den ersten Blick gut, aber das machen sie jedes Mal, wenn sowas passiert. Und erfahrungsgemäß ist es ein Unternehmen, das sich kapitalistischen Grundsätzen stellt, also quasi auch irgendwie Geld verdienen muss. Demnach ist da selber zu entscheiden, wie man mit sowas umgeht, wie man diese Information bewertet.
Genau, heute habe ich noch irgendwie gehört, dass die FCC wohl bestätigt hat, dass es da Untersuchungen gibt, inwieweit das da Facebook direkt das Vertrauen missbraucht hat und so weiter. Und daraufhin ist wohl der Facebook-Kurs so ein bisschen eingebrochen an der Börse. Was wir jetzt noch ganz kurz ansprechen können, ist, dass in Zusammenhang mit dem Trump-Wahlkampf, und auch hier ist es ja schon ein paar Mal gefallen, fällt auch ab und zu das Wort Russland. Ja? Und da ist gibt es so ein paar, also es wird ja jetzt sozusagen schon lange diskutiert, ob es da russischen Einfluss gab. Was vor einer Weile dann schon mal bestätigt wurde von Facebook, ich glaube auch vom Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Kongresses, ist, dass es da wohl bei den Werbebotschaften, die wir vorhin schon angesprochen hatten, wohl Werbeannoncen gab, die in Rubel bezahlt wurden.
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.
Das klingt ein bisschen komisch. Und dann gibt es den schon mehrfach genannten Alexander Kogan, den wir ja schon erwähnt haben. Und für die Leute von euch, die haben das bei dem Namen vielleicht schon geahnt, das ist irgendwie ein, sagen wir mal, jemand, der aus dem russischen Raum stammt.
Entschuldigung, aus Tadschikistan.
Aus Tadschikistan, okay. Das ist aber.
Oh, warte mal, nein, das ist Alexander Kogan, der Sänger. Oh Gott, oh Gott. Aber ich glaube, er ist Russe, oder zumindest aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
Genau, also hier wird hier irgendwie hier Fake News!
Fake News!
Raus mit ihm! Genau, also der Honky erzählt euch auch Fake News, der ist genau wie der Trump. Aber.
Meine Haare sind viel schöner und ich bin ein bisschen weniger orange.
Trotzdem ändert das nichts daran, dass Herr Kogan aus Russland stammt, wohl auch zeitweise eine Gastprofessur der Universität St. Petersburg bekleidet hat. Und als wir vorhin drüber gesprochen haben, das konnte ich jetzt nicht mehr nachrecherchieren, meine ich auch den oder einen sehr ähnlichen Namen schon mal gehört zu haben, als es um sogenannte Trollfarmen in St. Petersburg und Moskau ging. Das sind ja wohl so Institutionen oder Unternehmen, wo Leute beschäftigt sind, die dann dafür bezahlt werden, so Kommentare zu schreiben, zum Beispiel auf Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter. Und da gibt es wohl dann Vorgaben, was man denn so das Tagesziel ist. Und ja, es gibt Spekulationen, dass zum Beispiel ein Teil der Kommentare unter Online-Zeitungsartikeln, die man manchmal so liest, wohl vielleicht nicht von deutschen Nutzern sind. Nachdem wir jetzt
eine Sache noch, kurze Anmerkung, um meine Fake News Informationen wieder zurückzuziehen. Also Dr. Spectre, wie er sich übrigens seit neuestem nennt, ist geborener Moldawier, was, wie bereits angekündigt, ein ehemaliges Gebiet der Sowjetunion ist. Und er wurde 1985 geboren.
Alles klar. Dann haben wir das also auch geklärt.
Immerhin.
Und genau, damit sind wir mit Cambridge Analytica bis zum 27. März 2018 erstmal soweit durch. Und
bevor wir euch mit einem Gruß entlassen, noch eine kleine Musik mit 2 Minuten 46. Und dann sagen wir, was man dafür oder dagegen tun kann in der restlichen Zeit. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind in den letzten 4 Minuten unserer Sendung. Um dem ein ganz rundes Ende zu geben, Simon, hast du Facebook?
Ich muss zugeben, ich habe Facebook.
Und Simon, nach dieser Sendung, nachdem wir da jetzt drüber geredet haben, wirst du es weiter benutzen?
Sagen wir mal so, ich bin, glaube ich, insgesamt ein sehr schlechter Kunde für Facebook. Denn ich bin da praktisch nur eingeloggt, wenn ich da wirklich was tun soll. Mein Browser löscht die Cookies immer, wenn ich ihn zumache. Von daher fallen da relativ wenig Daten von Facebook an. Ich habe das bei Gelegenheit auch schon mal überprüft, denn neuerdings kann man sich die Facebook-Daten einfach bei Facebook runterladen, zumindest die, die einem Facebook geben will. Da weiß man natürlich nicht genau, ob das jetzt alle sind. Und ich sage mal, ich nutze Facebook eigentlich nur, um mit, sagen wir, entfernten Bekannten quer über die Welt lose in Kontakt zu bleiben. Also im Wesentlichen schreibe ich darüber belanglose Geburtstagsgrüße.
Sehr gut. Ein Tipp, den man da geben kann, ist, entweder ihr installiert euch Adblock und Ghostery, zwei Plugins, die es für alle möglichen Browser gibt, oder ihr benutzt einen eigenen Browser für Facebook. Also ihr könnt das ja durchaus über den Tor-Browser machen oder über, selbst wenn ihr einen Chromium nehmt oder so, was ihr nur mit Facebook nehmt, dann ist das auch schon mal deutlich besser. So, jetzt hast du gesagt, du bist ein schlechter Kunde für Facebook. Es gibt aber jetzt den Durchschnittskunden und da scheint das Geschäft ja zu brummen. Sollten jetzt alle Leute Facebook löschen oder weiter benutzen oder was ist dein Tipp an der Stelle?
Na, ich würde sagen, wenn es einem plausibel erscheint, darauf zu verzichten, dann sollte man das natürlich tun. Wenn das nicht geht, sollte man vielleicht gucken und sich wirklich überlegen, was man über Facebook tun will und was man da macht. Und bevor Honky jetzt ganz zum Schluss kommt, weise ich nochmal darauf hin, dass wir schlecht mit unserem Backup waren und wir die Sendung vom Monat Februar vermissen. Also wenn ihr die Sendung vom Monat Februar aus Versehen im Gegensatz zu uns aufgezeichnet haben solltet, dann meldet euch bei honky@c3d2.de.
Oder wenn ihr bei der April-Sendung mitmachen wollt, wir würden uns auch gerne über technisch ungeschulte oder technisch sehr geschulte Menschen freuen, also eigentlich über jeden Menschen, der hier mitmachen möchte. Wir freuen uns, dass wir dann zusammen vielleicht ein Thema anschneiden können aus verschiedenen Sichtweisen, also gern Künstler, freie Menschen, unbeleckte Techniker, alles, was man sich vorstellen kann. So, als Fazit der Sendung möchten wir euch mitgeben, dass man auch im Internet, wie überall in der Welt, immer Geschäftsmodelle hinterfragen sollte. Also, wie wird das Geld verdient? Warum?
Genau, und was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, wenn das Ding, was ihr benutzt, gerade nichts kostet, dann könnte es sein, dass ihr Teil des Produktes seid. Und mit diesem beunruhigenden Gedanken verabschieden wir euch in die Nacht. Tschüss.
Bis April.